Wir wollen heute Morgen zwei Verse unseres Herrn uns anschauen, die uns zeigen, warum wir uns eigentlich mit Geschichte beschäftigen sollten und was für einen Nutzwert es haben könnte. Wenn Menschen sich mit der Vergangenheit beschäftigen, kann es zu ihrem Segen und zu ihrem Fluch sein. Wir wollen einmal aufschlagen Matthäus 23 und in den Versen 29 bis 32 sehen, was unser Herr über die Pharisäer sagt. Er sagt zu ihnen: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt, und sprecht: Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Unser Herr sagt dir, dass die Pharisäer Gräber gebaut haben, Grabmäler, und die Gräber der Gerechten geschmückt haben. Sie haben zurückgeschaut in die Vergangenheit des Alten Testaments und gesehen, was mit den Propheten passierte. Nämlich als sie das Wort Gottes verkündigten, da sind sie verfolgt, geschlagen, ermordet worden. Und nun gab es Menschen, die sagten, wir müssen daran erinnern und diese Menschen, die Gott so gebraucht hat und die so viel erlitten haben, Grabmäler bauen. Und sie haben die Gräber geschmückt. Und trotzdem war es etwas, was unser Herr gerügt hat. Weil er nämlich ihr Herz gekannt hat und gesagt hat, wenn ihr zu der Zeit gelebt hättet, hättet ihr sie nicht geschmückt und geehrt, sondern ihr hättet sie mitgetötet. Wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, mit der Vergangenheit beschäftigt, gibt es manche, die bauen Grabmäler und schmücken die Gräber. Sie sind so stolz drauf, auf das, was in der Vergangenheit ist, weil sie an einem System festhalten und selten dann begreifen, was die sie so ehren und rühmen, eigentlich gelehrt haben. So gibt es viele, die sich rühmen, Lutheraner zu sein und berufen sich auf Luther und machen doch nichts anderes, als dass sie wie die Pharisäer Grabmäler bauen und die Gräber schmücken. So gibt es andere, die nennen sich Calvinisten und sie tun genau das Gleiche. Sie rühmen sich ihres Ahnherrn und doch begreifen sie nicht, was er gelehrt und gelebt hat. Ich kann mich mit der Geschichte beschäftigen und letztlich nichts anderes betreiben, als dass mein stolzes Herz noch stolzer wird und meinen, dass es gut um mich steht, ohne zu merken, wie es wirklich um mich steht. Es gibt aber eine zweite Sache, wie wir mit der Geschichte umgehen können, wie es uns zum Nutzen sein kann. In Matthäus 5, Vers 12, am Anfang der Bergpredigt, sagt unser Herr, ich lese ab Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Unser Herr redet hier davon, dass Christen Verfolgung erleiden. Und er nimmt ein Beispiel, er verweist auf die Propheten. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Unser Herr sagt damit, schaut her, schaut euch die Vergangenheit an. Warum sollte es euch anders ergehen als die, die vorher vor euch schon gelitten haben? Was erwartet ihr? Blickt in die Geschichte zurück. Schaut hinein. Was haben diese Männer erlitten? Und so können wir in die Geschichte zurückblicken und hineinblicken. Und es kann uns ein Trost und eine Befestigung auf dem Weg, den wir gehen, sein. Jeder von uns wird heute vielleicht rausgehen nach diesem Vortrag und er wird entweder Gräber schmücken oder er wird getröstet sein und befestigt sein. Wir wollen uns heute mit einem Mann Gottes beschäftigen in der Kirchengeschichte, den die meisten vom Namen nach mit Sicherheit kennen werden. Ich möchte den Namen noch nicht nennen, möchte es eher mal so wie ein Steckbrief angehen und sagen, wenn wir über etwas einer Person herausfinden wollen, gehen wir mit bestimmten Fragen heran, um zu erfragen, wer war diese Person, was hat sie gemacht? Und so wollen wir auch ein paar Fragen stellen. Wie alt ist diese Person geworden, mit der wir uns beschäftigen? Diese Person ist nicht mal 55 Jahre alt geworden. Sehr früh gestorben und aufgezehrt, aufgearbeitet, erschöpft an einem reichen Leben für Gott. Wenn du dich heute auf den Weg machen würdest in eine große europäische Stadt und sein Grab suchen würdest, so würdest du es nicht finden. Denn bevor er starb, sagte er, es ist nicht wert, dass man mir einen Grabstein setzt. Als er starb, wurde er in ein Leinentuch gewickelt, in eine hölzerne Kiste gelegt und am nächsten Tag beerdigt. Und man weiß bis heute nicht auf dem Friedhof, wo sein Grab liegt. Wenn wir uns fragen würden, hat er es weit gebracht in dem Leben, das er gelebt hat? Was würde er uns sagen? Und das ist ja eine berechtigte Frage. Letztes Jahr ist mir in einer Begebenheit sehr eindrücklich gewesen, als jemand sagte, er hat es aber weit gebracht. Vielleicht hast du auch solche Ideen und deine Gedanken, wie weit werde ich es in diesem Leben noch bringen und was wird es mir bringen? Dieser Mann sagt von sich selber, ich habe es noch nicht weit gebracht. Und zwar auch in dem Sinne, wie wir es häufig verstehen, wir machen Karriere, wir haben Geld, wir sind reich. Sondern er sagt, ich habe es noch nicht weit gebracht und benütze bis heute fremden Hausrat. Weder der Tisch, auf dem wir essen, noch das Bett, in dem wir schlafen, ist unser Eigentum. Nochmal. Weder der Tisch, auf dem wir essen, noch das Bett, in dem wir schlafen, ist unser Eigentum. Er hat ein verhältnismäßig großes Haus zur Verfügung gestellt bekommen, mit 6 Tischen, 2 Schränken, 3 Bettgestellen, 2 Truhen und einem Pult mit Bücherschrank. Das war alles, was er hatte. Und dieses große Haus nutzte er dazu, bis zu 18 Flüchtlinge mit aufzunehmen und zu versorgen. Ich habe es nicht weit gebracht. Was immer er an Gehalt bezog, teilte er mit denen, die weniger hatten. Und selbst, wo er schriftstellerisch tätig wurde, verdiente er nichts daran. Was ist das für ein Mensch, der so etwas von sich sagt? Ich habe es nicht weit gebracht. Wenn wir in seinen Charakter hineinschauen, was würden wir über ihn sagen, ein verbitterter Mensch, ein enttäuschter Mensch, ein Mensch ohne Gefühle, erkaltet und erstarrt an dem, was um ihn herum war. Nun, er war ein Mann vieler Tränen. Man sagt von ihm, dass er sehr häufig geweint hat über das, was er erleben musste. Als Geschwister schlimme Verfolgungen erlitten in Frankreich, brach er in Weinkrämpfen aus. Als er beruflich unterwegs war und hörte, dass die Pest ausbrach in einer Stadt, wo seine Frau lebte, war er so von Sorge verzerrt, dass ihn die Tränen nicht zurückhalten konnte. Er war kein harter Mensch. Er war kein bitterer Mensch. Er war kein kalter Mensch. Er war ein Mensch voller Mitgefühl und Erbarmen, der sich seiner Tränen nicht schämte. Er war nicht eiskalt stoisch. Was können wir noch über ihn sagen und über ihn herauskriegen? Vielleicht würden wir fragen, war er glücklich verheiratet? Ich habe gerade erwähnt, er hatte eine Frau. Ja, er war glücklich verheiratet, aber nur 9 Jahre. Und in diesen 9 Jahren war seine Frau häufig krank. Und die 3 Kinder, die sie hatten, starben früh. Als seine Frau starb, schrieb er, Du hast wohl schon von dem Tod meiner Frau erfahren. Ich tue, was ich kann, um diesem Unglück nicht ganz zu unterliegen. Meine Freunde lassen auch nichts unversucht, um den Kummer meiner Seele nur etwas zu lindern. Noch Jahre später erinnerte er sich daran, was für ein Schmerz über ihn gekommen ist, als Gott seine Frau von ihm nahm. Er schrieb, als die Frau eines Freundes starb, an diesen Freund: Ich fühle wohl an mir selber, wie schmerzhaft und brennend die Wunde sein muss, die dir der Tod deiner trefflichen Frau verursacht hat, wenn ich an meine Trauer vor 7 Jahren denke. Ich erinnere mich, wie schwer es mir geworden ist, Meister meines Schmerzes zu werden. Aber da du wohl weißt, welche Mittel wir zur Beilegung unseres unmäßigen Schmerzes anwenden müssen, so bleibt mir nur übrig, dich zu bitten, dass du sie benützest. Wenn man all das so zusammenzählt, er sagt, ich habe es nicht weit gebracht, ist arm geblieben, hat sich im Leben also eigentlich nicht durchgesetzt und bewährt. Er war so feinfühlig, dass er häufig in Tränen ausbrach. War ein starker Mann? Wie würde er sich selbst beurteilen? Ich möchte da auf 2 Dinge bei diesem Menschen hinweisen. Einmal, er hat mal in einem ein Gebet verfasst, in dem er Folgendes zu Gott betete: Mit deinem Urteil, o allmächtiger Gott, stehen und fallen wir. Gib, dass wir uns unserer Schwachheit und Ohnmacht bewusst sind. Lass uns immer da bedenken, dass unser Leben wie ein Schatten ist, ja, dass wir nichts sind, ganz und gar. Lass uns lernen, in dir allein zu ruhen und von dir allein und deinem Wohlgefallen abhängig zu sein. In deiner Hand liegt es, das Werk unseres Heils anzufangen und zu vollenden. Da gib, o Gott, dass wir uns mit Furcht und Zittern dir unterwerfen und deiner Berufung auch fernerhin folgen. Verleihe, dass wir dich stets anrufen und alle unsere Sorge auf dich werfen, bis wir endlich allen Gefahren entronnen sind, zu einer ewigen, seligen Ruhe kommen, die uns erworben ist durch das Blut deines eingeborenen Sohnes. Gib, dass wir uns unserer Schwachheit und Ohnmacht bewusst sind. Das waren keine leeren Worte. Er war sich seiner Schwachheit mehr als bewusst. Er war nämlich ein Mann, der von dauernden Krankheiten geplagt war. Er schrieb einmal zu einem Freund: Der Herr hielt mich an beiden Füßen wie gebunden. Die argen Schmerzen haben zwar aufgehört, aber nur mit Mühe krieche ich durch das Zimmer von meinem Bette zum Tische. Und dass es besser geht, habe ich heute wieder gepredigt. Doch musste man mich in die Kirche tragen. Krankheit, sagt er einmal, war beinahe tagtäglich und eine löste die andere ab. Sei es, dass er Gicht hatte, sei es, dass er Nierensteine hatte, sei es, dass er unter Koliken litt, dass er Bluthusten hatte, dass er Blut spuckte, Fieber hatte, kaputte Blutgefäße, die ihm Schmerzen machten, teilweise von Würmern geplagt und nicht zuletzt dauernd Migräne hatte. Sein Biograf sagte, selbst durch die heftigsten Schmerzen der Migräne ließ er sich nie daran hindern, die Kanzel zu besteigen, wenn an ihm die Reihe war. Und jemand hat trefflich gefragt, wie kann so jemand überhaupt irgendetwas leisten? Wie kann so jemand überhaupt irgendetwas schaffen? Er ist doch dauernd krank. Von ihm sind 1300 Predigten überliefert. Er hat 59 Werke geschrieben. In den letzten 15 Jahren seines Lebens hat er 2300 Predigten gehalten. Das heißt durchschnittlich 2,3 Predigten pro Tag. Er hat unterrichtet, Studierende, Kranke besucht, gepredigt ohne Ende. So viel, dass er nicht mal Zeit hatte, spazieren zu gehen. Er schrieb einmal: Mir bleibt nicht so viel Zeit, dass ich den Liebesgottes Sonne außer meiner Wohnung betrachten könne. Und wenn es so fortgeht, so weiß ich am Ende nicht mehr, wie sie aussieht. Wenn ich mit meinen gewöhnlichen Geschäften zu Ende bin, habe ich viele Briefe zu schreiben, Antwort auf Anfragen zu geben, und manche Nacht vergeht, ohne dass der Natur das Opfer des Schlafes gebracht zu haben. Er hat in 23 Jahren so viel geschafft, was man von dem Fleißigsten im ganzen Leben nicht erwarten würde. Er sagte: Ich bin kein starker Mann, keine starke Persönlichkeit. Er war auch nicht jemand, von dem man sagen könnte, er hat sich nach vorne gedrängt, wie sich viele nach vorne drängen, wenn sie kaum ein bisschen theologische Ausbildung haben und vorne stehen möchten und gleich meinen, sie könnten eine große Gemeinde führen. Ganz im Gegenteil, er war jemand, der sich davor gefürchtet hat, vor Menschen aufzutreten, der sich danach sehnte, in der Stille zu leben, nicht reden zu müssen. Er sagte einmal zu einem Freund: Ich habe hier nur mit einer kleinen Gemeinde zu tun, und von ihr hören mich auch nur die wenigsten als ihren Pastor. Du wirst, und er wurde aufgefordert, woanders zurückzukehren, um in einen größeren Dienst zu gehen, und er sagt: Du wirst einwenden, ich sei durch Schmeichelei verwöhnt und könne deshalb kein scharfes Wort mehr hören. Doch da irrst du dich. Wenn es aber schon als zu schwer empfinde, wenige und im allgemeinen Gehorsam gut zu leiten, wie sollte ich da Genügendes leisten, um eine große Menge im Zaum zu halten? Auch wage ich kaum darüber nachzudenken, in welcher Absicht sie mich zurückrufen. Er hat sich nicht danach gesehen, vor großen Menschenmassen aufzutreten. Ganz im Gegenteil, er sah, dass er schon so viel Not hatte mit wenigen. Über wen reden wir eigentlich? Dessen Grab wir nicht kennen, der weinte, der nichts besaß, der ein Leben voller Krankheit hinter sich hatte und doch so fleißig für den Herrn wirkte, der sich nicht danach sehnte, große Massen zu bewegen. Wir reden über eine Person, nämlich sein Name ist Johannes Calvin. Einer der Reformatoren der Reformationszeit. Einer der bedeutendsten Theologen aller Zeiten. Einer der bedeutendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Der nicht nur die Gemeinde Gottes geprägt hat, sondern selbst die französische Sprache zutiefst geprägt hat. Wer war Johannes Calvin? Und was ist in seinem Leben passiert? Johannes Calvin ist vor 500 Jahren zur Welt gekommen in der Normandie, in Lyon, in der Picardie. Er hat 1523 bis 31 in Paris, Orléans und Bourges Rechtswissenschaften studiert. In dieser Zeit als Student kommt er mit der Reformation in Verbindung. Und in dieser Zeit fängt Gott an, in seinem Leben zu wirken. 1531 stirbt sein Vater und er fängt weiter an, in Paris humanistische Studien zu betreiben. 1533 ruft ihn Gott in die Nachfolge und beruft ihn zum ewigen Leben. Er schreibt selber später über seine Bekehrung Folgendes: Als ich dem abergläubischen Wesen des Papsttums zu hartnäckig ergeben war, als dass es leichtfertig gewesen wäre, mich auf den tiefen Schmutz herauszuziehen, da hat Gott meine Seele, die sich für ihr Alter allzu sehr verhärtet hatte, durch eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrigkeit gezwungen. So kam es, dass ich, schon im Besitz eines gewissen Verständnisses der wahren Religion, von solchem Eifer vorzuschreiten entbrannte, dass ich die übrigen Studien zwar nicht aufgab, wohl aber kühler betrieb. Und noch war das Jahr nicht um, als alle, die nach der reinen Lehre verlangten, zu mir, dem Neuling und Anfänger, kamen, um von ihm zu lernen. Ich aber von Haus aus etwas unbeholfen und schüchtern. Und immer ein Freund der Stille und Muße suchte, mich zu verstecken. Aber es gelang mir so wenig, dass mir jeder Ort, wohin ich mich zurückziehen wollte, wie eine öffentliche Schule wurde. Schüchtern und unbeholfen, auch nach der Bekehrung. Und Gott hat ihn nicht losgelassen, sondern hineingeführt zum Dienst an seinem Volk und an vielen Menschen. 1533, 34 muss er aus Paris fliehen, weil man ihm nachsagt, er hätte eine Rede geschrieben. Und es bricht Verfolgung in Frankreich aus. So begibt er sich nach Basel. Von Basel begibt er sich 1535 nach Italien, um eine Königstochter Renata von Ferrara zu besuchen, die den Protestanten wohlgesonnen ist. 1536 veröffentlicht er dann, und man muss immer noch bedenken, er ist nicht mal 30 Jahre alt, ein Werk, das bis heute ein Standardwerk ist, nämlich das Hauptwerk Die Christiane Religionis Institutio, allgemein kurz die Institutio genannt. Die Institutio ist ein Werk, wo er einfach nur die Grundlagen des Glaubens beschreiben wollte, wo er einfach darlegen wollte, was Protestanten glauben. Er hat diese Schrift dem französischen König Franz I. gewidmet. Er wollte dem König deutlich machen, dass die Gläubigen, die in Frankreich verfolgt würden, keineswegs zu Recht verfolgt werden, sondern dass es die biblische Lehre ist, die dort verkündet wird. Und es war kein Spaß, zu der Zeit Protestant zu sein. Er schreibt an Franz I., dem französischen König, was soll ich weiter sagen? Durchforsche, mächtigster König, unsere Sache mit allen Seiten hin und halte uns für die allernichtswürdigste Menschenklasse. Wenn du nicht deutlich erkennen willst, dass wir deshalb Not und Schande leiden, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Wir leiden Not und Schande, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Weil wir glauben, dass dem einigen wahren Gott und Jesus Christus, den er gesandt hat, zu erkennen, das ewige Leben sei. Um dieser Hoffnung willen werden etliche von uns in Ketten und Banden gelegt, andere mit Ruten gepeitscht, andere zum Gespött herumgeschleppt. Wir alle aber werden verfolgt und geängstigt, mit schrecklichen Verwünschungen verflucht, mit Schmähung zerrissen, aufs Unwürdigste misshandelt. Er versucht deutlich zu machen, dass diese Schrift nichts anderes darlegt, als dass Menschen ihr Vertrauen auf einen lebendigen Gott setzen und ihre Hoffnung allein auf Jesus Christus. 1536 tritt eine Wende in seinem Leben ein, dadurch, dass er mit dem Reformator Guillaume Farel in Verbindung tritt. Farel gewinnt ihn, nach Genf zu gehen, um dort die Reformation durchzuführen und zu befestigen. Es war für ihn kein leichter Schritt, weil er wusste, dass er nicht in ein Leben hineingeht, das einfach und leicht ist. Das, was er sich immer gewünscht hatte, ein Leben der Gelehrsamkeit, in Ruhe, Lehren, so kam er in ein Leben voller Kämpfe und Widerstände. 1538 wird er und Farel aus Genf wieder ausgewiesen. Sie werden vertrieben. Sie gehen nach Basel zurück und man muss sich dieses Wanderleben anschauen. Er hatte die Möglichkeit, als Jurist Karriere zu machen. Er verlor seine Heimat, musste aus Frankreich fliehen nach Basel, war in Italien, in Genf, damals abgesondert von Frankreich und schon wieder vertrieben. Und wie das aussieht, wenn er mal vertrieben wurde, beschreibt er: Wir kamen endlich in Basel an, aber recht vom Regen durchnässt und vor Müdigkeit fast ertötet. Auch fehlte es nicht an Gefahr auf unserem Wege, da einer von uns in dem gewaltigen Strom der Ahr fast fortgerissen worden wäre. Doch haben wir den Fluss barmherziger gefunden als die Menschen. Denn diese haben uns gegen Recht und Pflicht zur Wanderung gezwungen. Jener, in dem er uns rettete, hat Gottes Barmherzigkeit zum Werkzeug gedient. Wir fanden den Fluss barmherziger als die Menschen. Von Basel aus geht er weiter nach Straßburg auf Einladung von Beza und tut dort eine Flüchtlingsgemeinde französischer Protestanten betreuen. Er predigt viermal die Woche. und bekommt keinen Lohn dafür. Er muss seine Bücher verkaufen, um überhaupt zu überleben. In diesen Jahren, in dieser Zeit, veröffentlicht er seinen ersten großen Kommentar, den berühmten Römerbrief-Kommentar. Wer sich heute die Kommentare Calvins anschaut, sie sind ungefähr 1 Meter, 1,50 Meter lang, je nachdem, wie groß gedruckt ist. Nur die Kommentare. 1540 heiratet er seine Frau Idelette de Bure. Um dann in den folgenden Jahren an die Religionsgespräche der Protestanten und Katholiken in Hagenau, Worms und Regensburg teilzunehmen. Dort lernt er Melanchthon kennen, Philipp Melanchthon, und schätzen, den treuen Gestreiter von Martin Luther. Martin Luther hat er nie gekannt, aber sehr geschätzt. Ernüchtert von dem, was er dort erleben muss, kehrt er zurück. 1541 wird der Vertriebene von Genf zurückgeholt. Calvin folgt dem Wunsch erst nach langem Zögern, weil er nicht weiß, warum holt mich der Rat der Stadt zurück. Von der Zeit an fängt er an, die Gemeinde neu aufzubauen und Genf nach seinen Vorstellungen zu ordnen. In den Folgejahren waren es keine ruhigen Jahre und auch keine Jahre, wo er nur Erfolg hatte, sondern es waren Jahre, in denen er im beständigen Konflikt mit vielen in der Stadt war. 1549 verliert er nach nur 9 Jahren seine Ehefrau. 1553 wird bei Widerständen ein Mann namens Michael Servet hingerichtet, was man ihm bis heute zur Last legt. Ich möchte nicht im Detail auf manche der juristischen Einstellungen der damaligen Zeit eingehen, weil es ist sicherlich nicht etwas, was ich fördern oder für gut heißen würde. Wichtig ist dann noch, dass 1559 er die Genfer Akademie gründet, auf dem junge Menschen ausgebildet werden am Wort Gottes, und sie werden zu Botschaftern dieser Botschaft in ganz Europa. Erst in diesem Jahr wird ihm das Bürgerrecht in Genf verliehen. Seine letzten Lebensjahre waren geprägt von unendlich viel Not und Krankheit. Er schreibt an einem Arzt Folgendes. Vor 20 Jahren hatten die ausgezeichneten Ärzte zu Paris dieselbe wohlwollende Gesinnung gegen mich. Aber damals litt ich noch nicht an Podagra, das ist eine Gift, die die Gelenke, die Zehengelenke ja faktisch lähmt, und an der Plage durch Stein und Grieß. Es quälten mich auch noch nicht die Kolik und die Hämorrhoidalschmerzen. Auch hatte ich noch nicht Blutauswurf zu fürchten. Diese zahlreichen Übel sind später wie eine feindliche Schar gegen mich losgebrochen. Sobald mich das 4-tägige Fieber verlassen hatte, ergriff mich ein heftiger und scharfer Schmerz in den Waden, der sich nach geringer Linderung 2 bis 3 Mal wiederholte, bis er zu seinen Gliederreißen ward, das sich von den Füßen bis zum Knie erstreckte. Zudem plagten mich lange Zeit die ausgebrochenen Geschwüre der Blutadern. Nachdem ich an den Askariden gelitten hatte, von denen ich jetzt frei bin. Hierauf ergriff mich im nächsten Sommer das Nierenleiden. Bei einem Ausflug hatte ich mich, da ich die Bewegung zu Pferde nicht mehr ertragen konnte, in einer Sänfte auf das Land begeben und wollte nun bei der Heimkehr einen Teil des Weges zu Fuß zurückgehen. Ich war kaum 1 Meile gegangen, als ich wegen der Erschlaffung der Nieren anhalten musste, und statt des Urins floss aus meinem Erstaunen Blut von mir. Nach Hause gekommen, legte ich mich sogleich und litt an den heftigsten Nierenschmerzen, die durch die angewandten Mittel nur wenig gemildert wurden. Endlich gab sich das Übel, nachdem unter dem größten Schmerz ein Stein abgegangen war, der jedoch eine solche Größe hatte, dass er die Adern verletzte und der entstandene Blutfluss nur durch Milch vermittels der Sonde gestillt werden konnte. Seitdem haben sich sehr viele Steine gelöst und der Schmerz in den Nieren zeigt deutlich an, dass sie da selbst ihren Sitz haben. Doch ist es gut, dass sie klein oder nur mäßig groß sind. Die Hoffnung, geheilt zu werden, wird mir durch den Mangel an Bewegung genommen, zu welcher mich meine kranken Füße nötigen, zumal ich auch am Reiten durch körperliche Schwäche verhindert werde. Dazu kommt noch ein anderes Übel, dass die wegen Erschlaffung des Magens schlecht verdauten Speisen in Schleim übergehen. Aber was nötige ich euch, solches zu lesen, und mache euch damit Mühe? Lebt wohl, der Herr sei allezeit mit seiner Kraft und seinen Gaben eure Hilfe. Er stirbt am 27. Mai 1564, nicht mal 55 Jahre alt. Wenn wir uns Calvin anschauen und das Leben, das er hinter sich hatte, war es wert, ein Leben in dieser Art und Weise gelebt zu haben. Wenn wir uns die Ideale unserer Gesellschaft anschauen, von Glück und Wohlstand, von blühendem Leben, von einem Leben ohne Not, auch wenn unsere Gesellschaft deutlich erkennen muss, dass es im letzten Jahr seit der Finanzkrise deutliche Risse bekommen hat. Warum konnte Calvin in all dem es nicht nur aushalten, sondern noch eifrig tätig sein? Und warum war er tätig? Warum war er so fleißig, obwohl er doch so krank war? Warum ist er nicht verzweifelt über all dem Leid, das über ihn gekommen ist, über all der Not? Nun, um das zu begreifen, müssen wir begreifen, was er gelehrt hat und was er geglaubt hat. Wenn wir wissen, was er gelehrt und geglaubt hat, dann werden wir auch verstehen, warum sein Leben so war, wie es war. Und dass es nicht ein Leben war, das nutzlos und fruchtlos war. Das Erste, ich möchte drei Dinge aus der Lehre von Calvin hervorheben. Das Erste, was für ihn ganz wichtig ist, das Verhältnis zwischen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Also zwischen der Frage, wie ich mich sehe und wie ich Gott sehe. Das Zweite, wir wollen uns anschauen, was er über die Erwählung sagt, über das gnädige Wählen Gottes. Und wir wollen drittens anschauen, was er über das Evangelium sagt. Und dann werden wir noch ein paar Rückschlüsse aus unserem Leben ziehen. Gottes Erkenntnis ist der Weg zur Selbsterkenntnis, sagt er. Es steht fest, dass der Mensch niemals eine reine Selbsterkenntnis gewinnen kann, wenn er nicht zuerst dem Herrn ins Angesicht schaut, um von dort aus den Blick auf sich selbst zurückzulenken. Wenn du wissen möchtest, wer du bist, wenn du wissen möchtest, was du bist, dann sagt Calvin, musst du zunächst auf Gott schauen. Warum? Reicht es nicht, wenn ich dauernd in mich hineinschaue, mich selbst reflektiere? Erkenne ich denn nicht, wie gut oder wie böse oder wie schlecht ich bin? Warum reicht das nicht? Er fährt fort, denn in unserem angeborenen Stolz halten wir uns selbst für gerecht. Vollkommen, klug und weise, wenn wir nicht durch offenbare Beweise von unserer Ungerechtigkeit, Befleckung und Torheit und Unreinigkeit uns überzeugen müssen. Wir müssen auf Gott schauen, weil wenn wir nur auf uns schauen, wenn ein Mensch nur in sich schaut, wird es ihm nicht helfen, denn er ist stolz. Stolz. Wir haben einen angeborenen Stolz. Der mag sehr unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Er mag so zum Ausdruck kommen, dass du in Depressionen versinkst. Aber im tiefsten Herzen, wenn man dann zu Ende denkt, es ist das Gleiche wie jemand, der nur überzeugt ist von sich und seinen Gaben und sich preist und rühmt ohne Ende. Weil man, ob positiv oder negativ in der Beurteilung, immer zu einem Ergebnis kommt. Ich bin gut und gerecht. Ich bin nur das Opfer. Ich bin kein Täter. Wir werden aber davon nicht überzeugt, wenn wir nur auf uns selbst schauen und nicht auch auf Gott, welcher allein der zuverlässige Maßstab unserer Selbstbeurteilung ist. Denn weil wir alle von Natur zur Heuchelei geneigt sind, geben wir uns dem jedem hohlen Schein von Gerechtigkeit schon reichlich zufrieden. Nur der hohle Schein der Gerechtigkeit, damit geben wir uns zufrieden. Auf der Herfahrt habe ich mich mit der Andrea unterhalten, die mitgekommen ist, über unsere Gesellschaft und der hohle Schein, den wir überall aufbauen. Wir machen Qualitätsmanagement und eigentlich die Produkte werden immer schlechter. Man macht im Gesundheitswesen Qualitätsmanagement und die Versorgung wird eigentlich immer schlechter. Hohler Schein. Das ist, was der Mensch aus seinem Herzen hervorbringt. Wenn er auf sich schaut und sich selbst zum Maßstab macht und nicht Gott zum Maßstab macht, wenn das der Beurteilungsmaßstab ist, wenn wir uns so selbst beurteilen, dann entsteht hohler Schein. Denn weil wir alle von Natur zur Heuchelei geneigt sind, geben wir uns jedem hohlen Schein von Gerechtigkeit schon reichlich zufrieden. Und weil wir um und um mit Schmutz besudelt sind, halten wir schon für rein, was nur vielleicht etwas weniger schmutzig ist. So hält das Auge, das an lauter schwarze Farbe gewöhnt, vielleicht schon ein schmutziges Grau für weiß. Überhaupt mögen wir aus der Erfahrung unseres leiblichen Auges ableiten, wie schwer wir uns im Urteil über unsere innere Tätigkeit täuschen. Denn solange wir am hellen Tag nur die Erde anschauen mit allem, was uns umgibt, können wir unsere Sehkraft für scharf und stark halten. Sobald wir aber mit geöffneten Augen in die Sonne blicken wollen, wird die Sehkraft, die auf Erden völlig ausreicht, derart geblendet, dass wir gar nichts mehr sehen, was wir Sehschärfe nennen. Genauso geht es uns in der Betrachtung geistlicher Gaben. Solange wir über das Diesseits nicht hinausblicken, schmeicheln wir uns in der angenehmsten Weise mit unserer Gerechtigkeit, Weisheit und Kraft. Es fehlt nicht viel, so hielten wir uns für Halbgötter. Wenn du auf dich schaust und selbst auf geistliche Gaben schaust, sagst du, und nur auf dich schaust, dann wirst du dich für ein Halbgott halten, für jemand, der so groß und so gut ist. Fangen wir aber an, unsere Gedanken zu Gott emporzuheben, bedenken wir, wie er beschaffen ist und nach seiner vollkommenen Gerechtigkeit, Weisheit und Kraft gebildet sein sollten, so wird uns bald der Schmutz unserer Ungerechtigkeit anstarren, den wir zuvor für Gerechtigkeit hielten. Was wir als herrliche Weisheit bestaunten, wird uns als größte Torheit angrenzen. Was den Schein der Kraft an sich trug, wird als jämmerliches Unvermögen offenbar werden. So wenig kann vor Gottes Reinheit bestehen, was der Vollkommenste an uns zu sein schien. Wir brauchen einen objektiven Maßstab, um uns selbst beurteilen zu können. Und dieser Maßstab, sagt Calvin, ist Gott selber. Wenn du auf Gott schaust und Gott recht begreifst, wirst du erst erkennen, wer du bist und was für ein Elend du bist. Nur dann. Und nur dann. Es wird dir nicht helfen, was manche sagen, dass du deine Vergangenheit aufarbeiten sollst, was immer auch passiert ist. Es wird nicht helfen, dass du in dem Schmutz wühlst vergangener Tage. Das wird deine Gerechtigkeit und dein Stolz nicht brechen. Nur wenn du zur Sonne aufschaust, wirst du sehen, wie weiß oder wie wenig weiß, wie schwarz oder wie grau, wie groß oder wie klein du bist. Ist es nicht erschreckend, wie wir alle groß sein wollen, wie wir alle uns so gerne erheben? Und liegt es nicht daran, dass wir groß sind, weil Gott eigentlich in unserem Leben klein ist? Wenn wir mehr auf Gott schauen würden, mehr auf seine Größe und Macht schauen würden, hätten wir das Licht, das wir brauchen, um unser Leben selbst recht zu betrachten. Das Zweite, was Calvin geprägt hat, war die Gewissheit, dass Gott souverän ist und unser Leben bis ins Kleinste bestimmt. Nur manche würden sagen, das ist eine gefährliche Lehre. Und er sagt etwas darüber, dass es in der Tat eine Lehre ist, wo wir vorsichtig sein müssen. Er schreibt: Die Erörterung über die Vorherbestimmung ist zwar schon einigermaßen verzwickt, aber der Vorwitz der Menschen macht es erst recht verwickelt und geradezu gefährlich. Er lässt sich durch keinerlei Riegel davon abbringen, auf verbotene Abwege zu verlaufen und über sich hinaus in die Höhe zu dringen, wenn es möglich ist. So lässt er Gott kein Geheimnis übrig, das er nicht durchforscht und durchwühlt. Wir sehen, wie viele Menschen immer wieder in diese Vermessenheit und Schamlosigkeit geraten. Auch solche, die sonst nicht übel sind. Nun, er sagt, wenn du in diese Lehre, dich mit dieser Lehre auseinandersetzt, mit dem, dass Gott diese Welt regiert und dein Leben bestimmt, dann dringst du in einen Bereich ein, den er dann in dem weiteren Verlauf dieser Abhandlung nennt, in die heiligen Geheimnisse der göttlichen Weisheit. Und er sagt, es gibt Dinge, die gehen über unseren Verstand hinaus. Und wenn wir uns mit dieser Lehre beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht mit einer Lehre, die wir versuchen sollten, bis ins Letzte zu verstehen, denn wir werden es nicht verstehen. Denn es gibt Bereiche, wo wir es akzeptieren müssen, was Gottes Wort lehrt, weil es Gottes Wort lehrt. Aber er sagt auch, es ist bis ins Letzte nicht immer zu verstehen. Er sagt, denn es ist nicht billig, dass der Mensch ungestraft durchforscht, was nach des Herrn Wille in sich selber verborgen bleiben soll, und dass er die Hoheit seiner Weisheit dir angebetet und nicht begriffen wissen wollte, und um deren Willen er uns ja eben wunderbar sein will, geradezu von der Ewigkeit her durchwühlt. Er sagte, das Einzige, was wir haben, ist Gottes Wort, und es gibt Grenzen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo es heißt, dass für uns das ist, was offenbart ist. Und dass wir über das nicht hinausgehen sollen, was Gott nicht offenbart hat. Und wir werden manche Fragen beantwortet finden und manche Antworten eben nicht finden. Und Calvin sagt, wir müssen bei dieser Lehre zunächst erkennen, dass wir da in ein Geheimnis eindringen, wo es wichtig ist, sich zu beugen. Er sagt aber auch, nur weil es schwierig ist, nur weil wir es mit Geheimnissen zu tun haben. Denn wie mag man es sich vorstellen, dass wir einen Willen haben einerseits und andererseits sagen wir, dass alles von Gott vorherbestimmt ist? Wie wollen wir manches zusammenbringen? Wie wollen wir es zusammenbringen, dass Gott Gefäße zur Ehre oder zur Unehre erwählt und bestimmt hat? Es gibt manche Fragen, wo wir nur bedingt Antwort finden. Nun, was lehrt Calvin über die Vorherbestimmung? Er sagt, unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, nach seinem Willen aus jedem einzelnen Mensch, was aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Gott hat angeordnet, von Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, was aus dir werden sollte. Er hat dich zu einem Zweck geschaffen. Er bestimmt dein Leben, souverän. Manche rebellieren gegen diese Aussage und sagen, dann bin ich ja nur passiv. Dann kann ich ja nun überhaupt gar nichts mehr machen. Und wer will dann überhaupt noch irgendetwas tun wollen, wenn es doch gar nicht auf mich ankommt, wenn doch Gott alles bestimmt hat? Dann bin ich ja nichts anderes als ein stumpfes Werkzeug. Ein passives Werkzeug und muss gar nichts mehr machen. Dann schmeiße ich doch alles hin und warte darauf, was Gott gemacht hat. Und wenn Calvin sagt, wir müssen bei diesem Geheimnis, bei der Grenze bleiben, die Gott gegeben hat, so müssen wir natürlich auch sehen, wie Gott diese Grenze selber beschreibt. Und manchmal diese Rebellion, man sei dann hier noch ganz passiv und nur in der Hand eines anderen, etwas Schreckliches. Doch wir sollten sehen, dass Gottes Wort genau das sagt. Wenn wir einmal in Jesaja das 10. Kapitel aufschauen, Calvin zitiert es in seiner Institutio, da redet Jesaja über den König von Assyrien und seinem Hochmut. Und er sagt, wehe Assur, der meines Zornes Rute und meines Grimmes Stecken ist. Ich sende wieder in ein göttliches Volk und gebe den Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Volke. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch? Ist Hamat nicht wie Arpad? Ist Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götzen mehr waren als die zu Jerusalem Samaria, sollte ich nicht Jerusalem tun und seine Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe. Wenn aber der Herr all sein Werk ausrichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird er sprechen, Ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen, weil er spricht, ich hab's durch meiner Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe Grenzen der Länder anders gesetzt und ihre Schätze geraubt und wie ein Stier die Bewohner zur Erde zu stoßen. Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker wie ein Vogelnest und ich habe alle Länder zusammengerafft, wie man Eier sammelt, die verlassen sind. Kein Flügel regte sich und kein Schnabel sperrte sich auf und zirpte. Vermag sich auch eine Axt zu rühmen, wider den, der damit haut, oder eine Säge groß zu tun, wider den, der sie zieht? Als ob die Rute den schwänge, der sie hebt, als ob der Stock den höbe, der kein Holz ist. Wenn manche so kritisch darüber reden, dann bin ich hier nur noch passiv. Dann sollte er diese Verse lesen. Der König von Assyrien in seinem Hochmut sagt, ich hab's gemacht. Ich habe die Länder erobert. Und Calvin verwendet dann in dem Zug genau diese Begriffe und sagt, Gott gebraucht hier diese Begriffe. Rute, Säge, Axt in der Hand Gottes. Der König von Assyrien, der Herrscher einer Weltmacht, in seiner Hand ist keine Macht von sich aus. Es sei denn, Gott hätte ihn benutzt und gebraucht. Wir haben einen Gott, der diese Welt souverän geschaffen hat, souverän regiert. Und wir haben das Bewusstsein verloren, dass er Menschen bestimmt nach seiner Wahl und benutzt nach seiner Wahl. Auch ein Pilatus konnte selbst nicht einen Schritt tun, ohne dass Gott es zugelassen hätte. Jesus sagt es ihm, du hast keine Macht von dir selber. Selbst wenn du Statthalter Roms bist und über Legionen befehligst, von dir aus hast du keine Macht. Was heißt das aber? Gott hat mich erwählt. Was heißt es, dass Gott mich gerufen hat? Es heißt, dass ich einen festen Grund für mein Leben habe. Denn wenn es ist, dass Gott mich gerufen hat, dass Gott mich erwählt hat, dann mag, was immer mir passiert in diesem Leben, es sei gut oder böse, es sei traurig oder schön, was immer ich erdulden muss, ich weiß, ich bin in der Hand eines gnädigen, liebevollen Gottes, der an mich gedacht hat, bevor das erste Werk an dieser Schöpfung entstanden ist, der mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, der mich zur Ruhe bringen kann über all den Stürmen, die sonst so sind. Man hat in der Kirchengeschichte viel darüber gerätselt, über den Mut, den viele Gläubigen hatten. Wenn wir an die Hugenotten denken und die Verfolgung, wenn wir an die Waldenser denken, es waren Menschen, die daran glaubten, dass Gott sie gerufen hatte und dass Gott sie nicht loslässt. Wenn aber Gott Menschen erwählt, wenn Gott Menschen ruft und bestimmt, wenn es nicht an mir liegt, und das ist das Entscheidende, nicht an meinem Tun, nicht an meinem Wollen, sondern an Gottes Erbarmen alleine liegt, ja, können wir dann sagen und sollen wir dann sagen, wir lassen alle Missionen fallen, wir gehen nicht mehr raus? Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Eines der ersten Dinge, die Calvin gemacht hat, nachdem er sich bekehrt hatte, er schrieb ein Vorwort zu einer französischen Bibel. Es gab eine Gruppe, die nennt sich Waldenser. Und die Waldenser waren arm, aber sie legten Geld zusammen, um eine Bibel in ihrer Muttersprache in Französisch zu bekommen. Sie wurde von einem Verwandten von Calvin übersetzt. Und Calvin schrieb dann ein Vorwort dazu, nicht unter seinem Namen, aber es ist von ihm, weil es ihm wichtig war, warum das Wort Gottes hinausgehen sollte in sein Heimatland. Was er möchte, dass die Leute gelehrt bekommen. Die Erwählung hat dazu geführt, dass Menschen mit Macht hinausgingen, um Gottes Wort zu verkündigen, im Vertrauen darauf, dass Gott sein Werk tut. Wir brauchen keinen Menschen bekehren. Wir können keine Menschen bekehren. Aber wir haben den Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen. Und wir haben den Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen und zu Gott zu rufen, dass er sein Werk tut nach seinem Wohlgefallen. In diesem Vorwort zu der französischen Bibel aus dem Jahre 1534 beschrieb er, was er unter dem Evangelium, das verkündigt werden sollte, verstand. Ich möchte euch noch das vorlesen. Ich hoffe, dass es dann nicht euch zu lange ist. Ohne das Evangelium ist alles nutzlos und umsonst. Ohne das Evangelium sind wir nicht Christen. Ohne das Evangelium ist Reichtum Armut. Alle Weisheit Dummheit vor Gott. Stärke ist Schwachheit und alle menschliche Gerechtigkeit unter Gottes Verdammnis. Aber durch die Erkenntnis des Evangeliums sind wir zu Kindern Gottes gemacht. Brüder Jesu Christi, Mitbürger mit den Heiligen, Bewohner des Königreichs der Himmel, Erben Gottes mit Jesus Christus, durch den die Armen reich gemacht sind, die Schwachen stark, die Narren weise, die Sünder gerechtfertigt, die Verzweifelten getröstet, die Zweifelnden gefestigt und die Sklaven frei. Es folgt daraus, dass jede gute Sache, die wir uns erdenken und begehren können, nur in Christus allein gefunden wird. Denn er war verkauft, um uns zurückzukaufen. Er war gefangen, um uns zu befreien. Verdammt, um uns freizusprechen. Er wurde zum Fluch gemacht, uns zum Segen. Er ist das Sündopfer für unsere Gerechtigkeit. Er war verdorben, sodass wir schön werden sollten. Er starb für unser Leben, sodass durch ihn Wut besänftigt, Zorn gestillt, Finsternis in Licht verwandelt, Furcht beruhigt, Verachtung verachtet, Schulden getilgt, Arbeit erleichtert, Traurigkeit in Glück verwandelt, Unglück zu Glück wird, Schwierigkeiten einfach werden, Unordnung geordnet, Spaltung geeint, Schmach geadelt, Rebellion unterdrückt, Angriffe angegriffen, Gewalt zurückgeschlagen, Kampf bekämpft, Krieg bekriegt, Rache gerecht, Marter zermartert, Verdammnis verdammt. In Kürze, Erbarmen hat alles Elend verschlungen, Gütigkeit alles Missgeschick. Denn all diese Dinge, die die Waffen des Teufels im Kampf gegen uns waren und der Stachel des Todes, der uns durchbohren sollte, haben sich für uns gewendet in Übungen, die zum Vorteil gereichen. Wenn wir in der Lage sind, mit dem Apostel zu rühmen, O Hölle, wo ist dein Sieg? O Tod, wo ist dein Stachel? So ist dies deswegen, weil wir durch den verheißenen Geist Christi nicht länger leben, sondern Christus in uns lebt. Und wir durch denselben Geist mit denen sitzen, die im Himmel und die Welt für uns nichts mehr ist. Wir sind zufrieden in allen Dingen, Land, Ort, Umstände, Kleidung, Nahrung, solche Dinge. Wir sind getröstet in Trübsal, fröhlich im Leid, rühmend durch Verfolgung, aushaltend in Armut, warm in unserer Nacktheit, geduldig inmitten der Übel, lebend im Tod. Dies ist es, was wir in Kürze in der ganzen Schrift suchen sollten. Wahrhaftig Christus erkennen und die unendlichen Reichtümer, aus denen er besteht und die uns durch Gott, dem Vater, angeboten werden. Erbarmen hat alles Elend verschlungen, Gütigkeit alles Missgeschick. Das ist Evangelium. Alles Elend verschlungen. Wir können uns ja gar nicht ausmalen, was für ein Elend in unseren Herzen ist, was für ein Elend auf dieser Welt ist. Und doch gibt es ein Evangelium, das das Elend durch Erbarmen verschlingt. Das Missgeschick, das Not durch Gütigkeit verdrängt. Ich möchte zum Schluss vielleicht drei Lehren für uns oder vier Lehren für uns daraus ziehen. Erstens, Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dir das Leben von Calvin anschaust und all das Elend und all die Not, die Krankheit, die Verfolgung, die er mitgemacht hat, die charakterlichen Schwächen, seine Schüchternheit, Warum hat er so viel gewirkt? Nun, er hat sich dem Ruf Gottes gestellt. Er wusste, dass er schwach ist, aber er wusste auch, dass Gott stark ist. Er wusste, dass er sich dem nicht entziehen kann, dass Gott ihn fordern wird für die Gaben, die er hat. Wie viele von uns verkriechen sich heute hinter ihrer Schwachheit und tun nichts mehr? Wie viele werden vollkommen apathisch und passiv und ziehen sich darauf zurück, ich bin unbeholfen, ich habe dieses, ich habe jenes. An Calvin können wir lernen, wie Gott aus jemand Schwachen etwas Großes macht. Denke drüber nach. Wir haben, und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, manchmal so unsere, diese großen Vorurteile. Da ist der große Held. Und ich mit all meiner Not und all meiner Schwachheit kann doch im Verhältnis da gar nicht konkurrieren. Schau dir das Leben lieber in der Vergangenheit richtig an. Es war nicht viel einfacher. Es war kein Mann aus Stein, eisenhart, den nichts unbewegt ließ. Er hat geweint, er hat Weinkrämpfe gehabt. Und trotzdem hat Gott ihn mächtiglich gebraucht. Zweitens, was wir an einem solchen Mann aus der Geschichte lernen können, ist Bescheidenheit. Wenn man das so liest, was er bewirkt hat, was er gemacht hat, wenn man sieht, was für Not er hatte, dann wird man, glaube ich, manchmal ein bisschen kleiner mit den eigenen Nöten, mit den eigenen Vorstellungen von dem, was man kann und was man auch nicht kann. Aber Bescheidenheit tut uns Not. Calvin sagt nicht zu Unrecht, in uns ist ein eingepflanzter Stolz. Und dieser Stolz führt ständig dazu, dass wir uns für wichtig und groß halten. Es muss gedemütigt werden, es muss gedrückt werden. Wir können Bescheidenheit lernen, wenn wir auf Männer der Vergangenheit zurückblicken. Drittens, Calvin lehrt, dass es letztlich einzig und allein am Evangelium, einzig und allein an Jesus Christus hängt. In der Auslegung zu Johannes 3, Vers 16 im Johanneskommentar sagt er, einen festen Ruhepunkt gibt es nicht für unsere Seelen, bis sie in der selbstlosen Liebe Gottes gelangt sind. Das ist ein Satz, über den man mal nachdenken sollte. Einen festen Ruhepunkt gibt es nicht für unsere Seelen. Du wirst keine Ruhe finden. Du wirst keinen Punkt auf dieser Erde finden, wo du zur Ruhe kommst, es sei denn, du bist zu der selbstlosen Liebe Gottes gelangt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Ruhepunkt, an dem du zur Ruhe kommen kannst. Und da mögen die Stürme um dich toben. Da mag die Not zunehmen. Aber Gott, Gottes Liebe darf unser Ruhepunkt sein. Der Punkt sein, wo du als Seele zur Ruhe kommst. Bist du in Not? Fehlt dir die Ruhe? Fühlst du dich eher wie ein Schiff mitten in einem Sturm auf einer großen Welle hin und her geschoben und nicht wissen, was kommen und wird noch, was kommen mag? Wie viele Menschen sind seit dem Sommer letzten Jahres unsicher geworden, unruhig geworden, weil mit einem Mal das, was Stabilität zu haben schien, zusammenbrach über Nacht. Ich habe mir sagen lassen, dass im letzten Jahr sind die Leute in die Banken gegangen nach Frankfurt mit richtig mehr Plastiktüten und haben das Geld abgehoben. Es haben viele vieles verloren. Das, was stabil war. Wir haben ein befreundetes Ehepaar, Missionare aus Amerika, sind in Rente. Sie haben ihr Leben lang in einen Fonds eingezahlt, wie man es in Amerika macht. Und sie müssen jetzt zurückgehen nach Amerika zu ihrer Tochter, weil sie nichts mehr haben. Das ganze Geld ist weg. Man kann es sehen, wie die Unsicherheit um sich greift, was kommen wird. Das ist ja gerade so in unserer Wirtschaft wie so eine schwerfällige Lokomotive, die mit Macht in Bremse geht und es quietscht überall. Und man weiß noch nicht, was das heißt, dass das immer langsamer wird und immer schleppender wird. Menschen haben verloren. Menschen erleben mit einmal große Not. Wenn du gläubig bist, kannst du sagen, du hast einen Ruhepunkt, einen festen Ruhepunkt. Dieser Ruhepunkt ist nicht irgendetwas Erdachtes. Es ist nicht irgendetwas, wo du sagen kannst, es ist ein Ruhepunkt, den man sich irgendwie zusammengezimmert hat und dann doch wieder zusammenbricht. Es ist die Liebe Gottes, die selbstlose Liebe Gottes. Und diese Liebe ist bewiesen und unterschrieben. In Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab das, was am besten, sein Bestes, sein Liebstes, sein Wertvollstes, um dich aus Schuld und Elend herauszuholen. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und in der lateinischen Übersetzung ist es so schön, da steht nicht für Grund, sondern steht ein Fundamentum. Das ist unser Fundament. Jesus Christus, gegeben von Gott aus Liebe. Nur wenn das dein Fundament ist, wenn dich die Stürme des Lebens, wenn dich die Nöte des Lebens nicht in die Wahnsinn und nicht in den Ruin treiben, nicht in die Bitterkeit und in die Verzagtheit. Und wir haben es in diesem Jahr schon erlebt, dass Menschen alles verloren haben und sich das Leben genommen haben, weil sie nicht aus noch ein wussten. Aber wir dürfen als Christen sagen, wir haben ein festes Fundament. Wir haben einen festen Ruhepunkt. Und der ist nicht abhängig von dem, was wir auf dieser Welt haben, sondern er ist abhängig von dem, was Gott uns geschenkt hat. Amen.